Ein herzliches Willkommen zum IT-Keller Nummer 22. Heute darf ich begrüßen Stefan.
Hallo.
Ulrich.
Hallo.
Und wie immer ich.
Wer bist du?
Ich bin der Matthias. Ja, so ist das. Ich fange gleich einmal an. Ich habe Flatter von der IT-Keller-Webseite runtergetan. Also man kann uns nicht mehr flattern. Jeder, der uns geflattert hat in der Vergangenheit, vielen Dank. Und ich habe eine Amazon-Wishlist erstellt. Und ich möchte mich echt gleich bei allen edlen Spendern und Spenderinnen bedanken. Es kam schon was an.
Das ist gut. Wie findet man die?
Die steht auf der IT-Keller-Webseite unter aktuell. Ich habe sie vertwittert und ich glaube auf Facebook habe ich sie auch geschrieben. Und ich finde das sehr nett. Das funktioniert total. Also ein paar Leute müssen noch was schicken, aber dann steht dem Raspberry Pi Cluster nichts mehr im Weg.
Schön.
Ja. Finde ich sehr nett.
Und warum hast du Flatter runtergenommen?
Naja, Flatter wurde gekauft von Adblock Plus.
Ui.
Ja, du hast das eh in die Shownotes reingeschrieben.
Genau deswegen, also ich war jetzt, ich habe das nicht mitbekommen, dass du es runtergenommen hast, aber ja.
Ja, ich weiß nicht genau, was davon zu halten ist. Es steht auch auf der Flatter-Webseite irgendwie, es wird alles besser und neu und keine Ahnung was.
Warst du der das getweetet hat mit der Antwort, warum dann? Einer meiner Bekannten hat getweetet, ich bin noch nicht sicher, was ich davon halten soll, dass Flatter jetzt gekauft worden ist.
Genau,
ich auch. Und dann haben die Adblock Plus Leute geantwortet, warum denn? Wir sind doch so nett.
Naja, ist Adblock Plus so nett?
Ich weiß nicht.
Das sind doch die, wo man quasi sagen kann, zeig mir doch ein bisschen Werbung an und ich bekomme dann Geld oder wie ist das? Oder sie wollen ein eigenes Werbenetzwerk aufbauen. Da gibt es unterschiedlichste Meldungen dazu. Ich wurde nicht ganz schlau draus. Auf alle Fälle wollen sie trotzdem, also ich glaube, der Plan ist, aus diesem Adblocker irgendwie Geld zu ziehen.
Ja, klar.
Und ist das verwerflich?
Das ist nicht verwerflich, nein. Die Frage ist nur, wie passiert's?
Schwierig. Es ist ein wirklich schwieriges Thema. Ja, weil, also verwerflich ist es schon, wenn du Seitenbetreiber bist und von der Werbung lebst.
Ist es verwerflich, dass es Adblocker gibt?
Da ist das grundsätzlich verwerflich. Ja, schon. Also als Seitenbetreiber würde ich sagen schon. Ja. Die Seitenbetreiber sind natürlich selber schuld, weil sie gierig sind oder gierig geworden sind und alles mit Werbung zukleistern, um noch den letzten Cent rauszupressen.
Ja.
Es ist schwierig. Also, es ist wirklich schwierig.
Ich habe gelesen, Adblock Plus versucht halt irgendwie nicht aufdringliche Werbung dann trotzdem irgendwie zuzulassen. Und man kann aber angeblich sagen, okay, ich mache da mit. Ja? Mhm. Oder ich will halt wirklich gar keine Werbung sehen.
Ja.
Jetzt ist die Frage, warum sollte ich da mitmachen? Da war eben irgendwas zum Thema, ich bekomme halt einen kleinen Obolus dafür. Ja? So habe ich das rausgelesen. Ob das wirklich stimmt, vielleicht kann uns irgendwer helfen und das irgendwie.
Aber das ist ja ohnehin bald alles obsolet.
Wieso?
Wenn dann Chrome die neue Adblocker-Technologie drinnen hat.
Bauen die was ein selber oder was?
Also es geht das Gerücht um, dass sie was einbauen und zwar, dass prinzipiell anders funktioniert. Nämlich nicht über URLs, die da gecheckt werden und dann die Daten nicht geholt werden, sondern dass sehr wohl die Daten geholt werden und dann im Shadow DOM sozusagen gepasst wird, was dort ist, optisch. Und das, was nach Werbung riecht, wird dann weggefiltert.
Das heißt aber, die Requests passieren dann trotzdem.
Das ist ja das Lustige daran.
Ui, das ist ja was...
Doppelt böse.
Doppelt böse, weil das heißt, die Leute, die quasi die Werbung schalten... Zäunen trotzdem.
Genau.
Es bringt ihnen nur nichts.
Stimmt.
Naja, aber dann. Ja, aber du hast ja dann schon solche Dinge wie eine Erfolgsmessung, die dann schaut, ist die Werbung wirklich gesehen worden? und so weiter und so fort.
Das schon, das ist schon klar. Ja.
Ist drauf geklickt worden, meinst du?
Nein, ist sie gesehen worden, ist sie im Scrollbarenbereich gewesen, wie lang war sie im Scrollbarenbereich, darf sie gezählt werden, ja oder nein?
Es wird nicht nur mehr über Klick verkauft.
Nein, der Klick ist mittlerweile das Unwichtigste überhaupt, weil Werbung wird nicht mehr geklickt.
Es ist die Frage, was der Browser dann zurückmeldet in dem Fall.
Definitiv.
Wenn sozusagen nur ausgeweißend ist, dann ist es ja im Prinzip doch da gewesen.
Ja und nein. Ja. Aber es ist ein schwieriges Thema. Und vor allem, ich finde, dass nur das Werbung quasi optisch ausgeblendet wird, ist ja nur die halbe Miete für den User. Weil wenn die Requests trotzdem passieren, kostet das ja noch immer CPU, das kostet Datenvolumen, das kostet Traffic, Performance und. Ja. Das ist eher so das Problem, dass heute eine hochmoderne Seite an sich ja super schnell wäre, nur durch die ganze Werbung, die ja nicht unbedingt optimiert ist, in vielen Fällen, und extrem viele Ressourcen immer mitladet, bremst du jede Website komplett aus. Und die ganze DOM-Manipulation, die du hast mit JavaScript. Also, ich befürchte, dass solche Schritte wie Adblock Plus kauft Flatter, dass die einfach dazu beitragen, dass die Seiten immer mehr und mehr quasi die Schotten dicht machen und Paywalls einführen. Ja, weil die sind ja jetzt schon quasi in der Geiselhaft von Adblock Plus. Und wenn Adblock Plus dann noch dazu quasi mit irgendwelchen Bezahlmodellen da anfängt, dann werden sie überhaupt sagen, nein, danke, dann machen wir nicht mit.
Womöglich, ja. Also ich verstehe es noch nicht ganz. Ne? Aber ja, wie auch immer, ich habe Flatter
verständlich
von der Seite genommen. Es ist in Wahrheit, muss ich auch sagen, nicht wirklich viel reingekommen.
Ja.
Aber das war definitiv nicht der Grund. Ja? Nein, auch wenn nichts reinkommt, hätte es einfach draufgelassen, weil wurscht.
Der Gedanke war ja ein guter.
Ja. Finde ich auch. Na gut.
Amazon Wishlist.
Magst
Amazon du mal Wishlist. Kurz sagen, was da drauf steht?
Naja, da steht drauf Raspberry Pis 2, nämlich insgesamt 5 Stück und ich glaube 3 habe ich jetzt schon.
Sehr großartig.
Es stehen drauf SD-Karten.
5. Warum 2er und nicht 3er?
Weil die billiger sind. Ah. Und ich brauche keine 3er. Aha. Also ich, ja, aber die Idee ist einfach wirklich einmal auszuprobieren, einen Raspberry Pi Cluster zu bauen oder ein Docker Swarm oder irgendwie sowas in der Art, keine Ahnung.
Du musst aber deine SD-Karten austauschen, die du da drin hast, die sind in 2 Monaten versandfertig.
Bei mir steht immer 1 bis 2 Tage und ich kann es aber nicht kontrollieren, komischerweise. Ich habe auch schon das Feedback bekommen, die können nicht nach Österreich geliefert werden. Wenn ich da drauf gehe, ist das aber, vielleicht liegt es daran, dass ich Prime-Kunde bin, ich weiß es nicht, das ist total komisch. Ja, vielleicht tue ich da mal, gebe ich da andere
lustig,
drauf.
Lustig. In der Wishlist steht gewöhnlich versandfertig in 1 bis 2 Monaten.
Okay.
Dann gehe ich auf den Artikel drauf und dann steht, Sekunde, ich habe gerade einen Hänger, jetzt geht's nicht. Oh je.
Amazon kaputt.
Das fängt
jetzt
ja
haben
schon
alle auf die Wishlist geklickt und Amazon ist
das
kaputt.
Das stimmt. Nein, und da steht, bestellen Sie innerhalb von 17 Stunden per Premium-Versand, bla.
Um es noch vor Weihnachten zu
und es steht auf Lager.
Ja, also es ist total, wie gesagt, ich habe auch schon das Feedback bekommen, dass die Meldung kommt, das kann nicht nach Österreich geliefert werden. Wie auch immer. Und dann sind aber noch so Plastikplatten da, um quasi die Pies aufeinander zu stacken. Ja. Und Hub und so weiter, das habe ich schon alles. Und irgendwie so ein USB-Brick, wo man irgendwie 5 Geschichten anhängen kann und so. Also Strom-Dings, Bums, was auch immer.
Und dann crunch du Numbers.
Und dann, genau, dann werde ich Bitcoins meinen. Nein, keine Ahnung. Nein, mal schauen, ich habe mir das irgendwie, haben wir gedacht, so, wenn ich wieder mal Zeit habe, dann wäre das doch ganz lustig.
Sehr gut.
Ja. Dann Und dann kann man auch im Artikel darüber reden und keine, also das ist ja alles, das bringt ja allen was.
Wir können eine Live-Demo machen, wir können das,
genau,
den Cluster hier aufbauen.
Genau, wir können dann die Temperatur messen. Warte, ich muss noch ein Laserthermometer, muss ich noch dazugeben.
Auf jeden Fall.
Also so ein Infrarot, ja. Irgendwas, bla. Na gut, wie auch immer. Ja, das war das. Also nochmal vielen Dank an die edlen Spenderinnen und Spender, die da schon beigetragen haben. Ich war echt überrascht. Also letztens ist ein Backerl auf meinem Tisch gelegen und habe gedacht so,
ich habe das noch nie gemacht, sieht man da von wem das?
Das kommt? Lustige ist, ich glaube, man kann es dazu schreiben und ein jemand hat das gemacht, obwohl ich ihn nicht kenne. Ne?
Okay.
Aber finde ich sehr nett.
Na, willst du dich bedanken bei jemandem?
Nein, ich aus Privacy-Gründen werde ich den Namen nicht nennen. Aber jeder weiß, wer was getan hat, also denke ich, oder? Deswegen, ja. Gut. Ja, das heißt, wir haben quasi schon zwei Themen abgehandelt. Das ist total toll. Ich habe noch was Lustiges. Mein Timular Sai ist angekommen. Ich habe euch ja irgendwann einmal erzählt, ich habe wie nennt sich das bei Kickstarter?
Oh,
irgendwas gefundet halt. und das war eben dieser Sai von Timular. Diese Firma ist aus Österreich, ich glaube aus Graz oder so. Und das ist dieser Würfel, dieser achtseitige, mit dem man quasi Zeit tracken kann. Das ist je nachdem, auf welche Seite ich ihn lege, kann ich diese Seite quasi mit einer Aufgabe belegen und dann zählt eine App die Zeit, also misst die Zeit.
Ja. Sehr cool.
Das ganze Ding connectet sich über Bluetooth. Da gibt es auch noch so einen lustigen Ständer dazu, wo du den reinstellen kannst. Und es ist auch ein kleiner USB-Bluetooth-Dongle dabei. Und dann gibt es eben diese App, die gibt es für Desktop OS X oder Mac OS beziehungsweise Windows. Und für iOS und für Android gibt es auch eine App.
Mhm.
Dann gibt es dann auch so lustige Pickel, die man dann eben draufkleben kann. Das sind dann quasi diese Dreiecke für jede Seite, wo man was draufschreiben kann. Dieser Filzschreiber ist auch dabei. Den kann man auch mit dann wegradieren wieder.
Mhm.
Oder du hast eben irgendwelche lustigen Icons, sage ich jetzt mal. Buchstaben oder halt irgendwelche, oder halt auch irgendwelche Muster.
Und das Ding kann man aber auch direkt beschreiben oder geht das nicht mehr runter?
Das habe ich nicht ausprobiert.
Okay.
Also es steht in der Anleitung, man soll eben diese Dreiecke draufkleben und dann, okay. Ja.
Das sehr weiß cool.
Ich nicht. Prinzipiell, ich hatte extreme Probleme, das Ding per Bluetooth mit meinem Windows-Rechner zu connecten, weil dieser Dongle, er installiert zwar irgendeinen Treiber, nur der Dongle funktioniert dann einfach nicht.
Mhm.
Lustigerweise, wenn ich einen anderen USB-Dongle dranhänge, nämlich irgendein so einen Broadcom irgendwas bla, ne, dann startet dieser Dongle und wenn das passiert, startet der andere Dongle auch. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob das Ding sich jetzt über den Dongle von Timular connected oder eh über meinen anderen Dongle. Das konnte ich nicht herausfinden.
Wir haben auch erst 2017. Kein Wunder, dass Bluetooth noch nicht funktioniert.
Bluetooth funktioniert einfach nicht, ja. Oder? Das ist jedes Mal eine Katastrophe.
Nein.
Das Einzige, was funktioniert, sind Freisprecheinrichtungen in Autos. Sonst funktioniert bei Bluetooth gar nichts.
Naja.
Also, ich verstehe es nicht. Das war echt ein Rätsel. Vor allem, ich habe ein Windows 7 und der Treiber ist angeblich für Windows 7, 8 und 10, keine Ahnung. Also es ist echt mühsam.
Aber du hast es zum Laufen gebracht.
Ich habe es zum Laufen gebracht. Es ist nur trotzdem jedes Mal mühsam, der Rechner fährt hoch. Ja. Und dieses Ding connectet sich einfach nicht automatisch, weil du musst draufdrücken. Mhm. Ja. Jetzt habe ich aber schon beide Dongles drinnen stecken. Jetzt muss ich beide rausnehmen. Den einen von Timular rein. Ja.
Mhm.
Dann den anderen noch rein, dann 5000 Mal Bluetooth an- und abdrehen und hin und her und dann irgendwann einmal findet er ihn.
Also das elegante User-Interface vom achtseitigen Würfel ist mehr als achtmal.
Ja, also ich bin
zerstört.
Weil ich finde die Idee ja wirklich cool.
Die ist super.
Ja. Und es ist wirklich nett, weil es ist, also wenn das einmal connected ist, ist das Ding ist es einfach wirklich einfach zu handeln. Ja?
Und da fängt es an, mich zu interessieren, wie, was dann? Also das Ding ist connected,
das du hast
ein Projekt auf einer Seite stehen.
Warte. Okay. Du startest diese App, das Ding ist connected und dann kannst du sagen, okay, dann drehst du den Würfel quasi auf eine Seite, die noch nicht belegt ist, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann kannst du ihm sagen, okay, auf dieser Seite ist jetzt was irgendeine Aktion halt hinterlegt. Mhm. Die kannst du benamsen, ne? Da vergibst du einen Namen, dann schreibst du dir das auf den Würfel drauf. Mhm. Und sobald du dann quasi diese Seite wieder auf diese Seite drehst, startet einfach ein Timer in der App.
Ja.
Ja, und zählt und misst einfach die Zeit, die du brauchst. Sobald du auf eine andere Seite wechselst, stoppt er. Und wenn die andere Seite mit was anderem belegt ist, startet er die andere Aktion.
Okay, aber ich kann auch eine Seite
nicht belegen,
sagen, Kaffeepause und fertig.
Ja, dann misst er aber auch die Kaffeepause. Du kannst.
Also ja, oder ich beleg's nicht
und schreibe einfach
Kaffeepause drauf. Und,
genau,
und
dann stoppt einfach alles andere und er tut weiter nichts. Ja.
Okay.
Ich bin jetzt noch auf einem relativ schwierigen Bug draufgekommen, meiner Meinung nach.
Ja.
Weil sobald du den Rechner runter, also ich habe es mit allen möglichen probiert, aber wenn du jetzt am Rechner bist und diese App am Rechner rennt und du fährst den Rechner runter, stoppt er nicht.
Oh je.
Ja. Mhm. Das heißt, sobald du wieder hochfährst, hast du auf einmal, wenn der Wochenende dazwischen war, 80 Stunden auf diesem Ding, auf dieser Aktion drauf. Ne? Und du kannst das zwar ändern, aber nur über die Uhrzeit. Und du kannst das Datum nicht ändern. Du kannst das Datum vom Start und vom Stopp nicht ändern, sondern nur die Uhrzeit. Das heißt, du bekommst einen Tag nie wieder weg. Also sobald das sobald du über 24 Stunden bist, kannst du, also kommst maximal dann runter eben auf 24 Stunden, wenn es sein muss. Ja. Wenn zwei Tage dazwischen sind, halt doppelt so viel.
Ja. Okay. Das heißt, bei dem Tool müssen sie, bei der App müssen sie einfach noch wirklich nachbessern.
Definitiv nachbessern. Ja.
Und was mich am meisten interessiert, schön und gut, dass ich da jetzt eine App habe, bekomme ich die Daten von der App auch in meine Projektmanagement-Tools, in meine echten Zeiterfassungstools.
Also Sie haben angekündigt, das in etliche Tools
Schnittstellen
zu machen. Momentan, ich glaube, die App selber bietet nur eine Schnittstelle zu irgendeinem Tool an, das ich nicht kenne. Ich habe es auch nicht weiter angeschaut. Auf der Webseite steht noch irgendwo Jira. Das ist dieses, was ist Jira genau? Ich weiß es bis heute nicht.
Ich auch nicht.
Irgend so ein
Trouble-Ticket-System.
So ein Trouble-Ticket-System, genau.
Mhm. Von Atlassian.
Ja, genau, genau.
Das Große.
Das Große, stimmt, genau. angeblich geht das, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es sollen etliche noch dazu, also angekündigt haben sie einige, ja. Momentan angeblich funktionieren, also laut App, wenn du da reinschaust, nur eins. Ich habe es da irgendwo. Ja, das ist halt noch ein bisschen schwach.
Ja, was mich halt interessieren würde, ist, wir arbeiten ja nach Scrum, juhu, und also wir erfassen ja keine Minuten, sondern wir erfassen wirklich nur Stunden. Ja. Und da wäre es halt trotzdem auch interessant, wenn ich so quasi
absolut
mit dem Ding meine Stunden absolut einfach schreiben absolut kann.
Natürlich. Ja. Also prinzipiell, ich finde die Idee immer noch sehr gut. Ne?
Ja.
Wenn das ganze Bluetooth-Ding funktionieren würde,
Ich verstehe nicht, was ist daran besser, als ein Dropdown in einem Notification-Bar zu haben, wo ich eins von den 8 Dingen anklicke.
Ja, gebe ich da vollkommen recht. Aber ich habe hier einfach irgendwas Haptisches und ich drehe es nur um. Also das ist irgendwie, ich finde es einfach nett. Ja. Und das Coole ist, stelle vor, es läutet das Telefon, du siehst, das ist Kunde X, ja, und du hast Kunde X auf einer Seite, ja, dann drehe ich den Würfel einfach geschwind auf Kunde X und die Geschichte ist gegessen.
Es ist viel intuitiver. Du hast wirklich was herumliegen am Tisch,
ja,
und du musst nicht schauen, habe ich den Tab im Browser offen, habe ich das Programm offen, wo ich das erfasse, muss ich dorthin wechseln. Du brauchst einfach den Rechner nicht dafür.
Mir gefällt der Ansatz eben nicht besonders, weil ich sozusagen den Kontext wechseln muss. Im üblichen Fall muss vom Computer weg und mir das Ding hernehmen. Und im anderen Fall muss ich eben nicht wechseln in eine App, sondern ich klicke mir das Dropdown runter von der Getting Things Done App, klicke auf den Tab und hab's dort.
Ja, nein, da bin ich.
Ich mache es also mittlerweile auch nicht mehr so. Und zwar hauptsächlich aus dem anderen Problem, was du genannt hast. Das ist das Thema vergessen, dass man das beendet. Das ist mir am Anfang auch relativ oft passiert. Ja. Und ich habe dann ohnehin auf einen anderen Modus gewechselt. Das ist dieser Pomodoro-Modus.
Pomodoro, das ist doch Tomatensauce, oder?
Ja.
Pomodoro.
Naja, es geht um das. Pomodoro, ja. Also das italienische Wort für Paradeiser. Ja. Und es ist benannt nach dem Pomodoro-Timer. Das sind so Küchenwecker, die 25 Minuten laufen, die man aufziehen kann. Du machst gerade die typische Handbewegung. Ja, ja. Und nach 25 Minuten klingelt das Ding und es ist in der Form von einem Paradeiser.
Ach so,
ist
das heißt, du stellst im Vorhinein einfach eine gewisse Zeit ein.
Dann am Schluss bimmelt's.
Ja.
Und dann hast du die Zeit abgearbeitet.
Okay.
Und die Idee noch von dieser Arbeitsmethodik da dahinter ist, dass das auch ein relativ strikter Rhythmus ist. 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause. Mhm. Das viermal zu machen.
Okay.
Dann eine Viertelstunde Pause. Okay. Und dann eventuell diesen Zyklus noch einmal, je nachdem, was man durchhält und schafft und so weiter. Ja. Und man erfasst sozusagen als Granularität auf Pomodoro-Ebene nur seine Zeit.
Okay.
Und das habe ich dann so gemacht, meine Projekte, und das hat dann recht gut funktioniert, weil mich auf Minuten genau hat es mich eigentlich eh nie interessiert.
Nein, das
5 Minuten auf oder auf im Großen und Ganzen auch nicht so. Ja. Aber ein Pomodoro, das ist dann so, ich habe dann meistens es geändert von 25, 5 Minuten, weil es mir zu blöd ist, auf 30 Minuten, 6 Minuten. Nein, okay. Damit habe ich sozusagen als Arbeitseinheit immer eine halbe Stunde und habe auf halbe Stunden genau erfasst.
Okay.
Und das hat mir gut gepasst.
Cool. Lustig, ja.
Ja, na, also ich kann mir gut vorstellen, dass das funktioniert, vor allem.
In gewissem Sinn muss ich euch jetzt wieder recht geben, mit dem es ist schön, was extra zu haben. Hm. Mich hat es dann auch gestört, weil manche Sachen habe ich ja doch nicht am Computer. Und dann sind wieder die Sachen, wenn ich gerade zum Beispiel eine Telco mache über einen Computer, dann will ich nicht, dass der bimmelt und das vielleicht dann das Signal wieder zum Partner fließt oder ach, so.
Ja. Das wäre mir egal. ich stelle es mir einfach schön vor, weil das ist... Ich denke, mit diesem Würfel hast du extrem schnell, keine Ahnung, in 1-2 Wochen ist das einfach nur noch ein Reflex, den auf die richtige Seite zu drehen.
Das ist bei mir nie geworden.
Okay. Das ist vielleicht eine Typfrage,
ja. Und für mir war das dann sehr recht, dass das kurz bimmelt. Es stört zwar eigentlich kurz im Arbeitsfluss, wenn das bimmelt, aber ich weiß, es ist wieder einer vorbei,
nicht? Okay.
Und der läuft auch dann einfach wieder weiter.
Ja, ja.
Und ich habe es dann so gelöst, das Thema mit, dass ich das einfach am Handy habe. Und insbesondere auch, die App dreht das Handy auf lautlos. Das heißt, während ich arbeite.
Generell.
Ist einfach das Telefon, während ich arbeite, lautlos.
Okay.
Und wenn ein Anruf ist, dann leuchtet es halt, dann sehe ich es, weil es sozusagen im Augenwinkel liegt, das Telefon. Aber es stört mir nicht bei der Arbeit, dass es irgendwie laut irgendwelche Signale abgibt, wenn irgendeine E-Mail reinkommt oder Twitter irgendwas ist. Also Notifications sind sozusagen akustisch weg.
Okay.
Aber jetzt sag mir nochmal zu dem Ding, was kostet das? Gibt es das schon zum Kaufen? Also mich interessiert es wirklich.
Sie haben jetzt, die Kickstarter-Geschichten gerade ausgeschickt, mehr oder weniger. Also ich habe es letzte Woche bekommen, glaube ich. Und ich glaube, sie arbeiten jetzt noch die Kickstarter-Geschichten ab.
Ja.
Und ich habe gezahlt mit allem drum und dran 70 Euro oder sowas oder $70. Mhm. Und es ist ein Jahr... Account dabei, weil das ist eben das Problem dabei. Der
Account, du brauchst einen Account.
Naja, das Ding speichert natürlich die Sachen am Server von TimeUler ab. Ne?
Okay. Das heißt, du kannst das ohne Account dann nicht betreiben?
Nein.
Ja, das ist wieder nervig.
Ja, finde ich auch. Mich hat es trotzdem interessiert, deswegen, weil ich die Idee einfach immer noch cool finde.
Ne? Ja, ich finde es auch
cool. Cool ist auch, du hast diese schwarze Taste da, diese Gummitaste, die kannst du rausnehmen und kannst die Batterie wechseln. Mhm. Batterie hält angeblich ein Jahr lang, weiß ich nicht, mal schauen, werden wir noch sehen. Mein Problem ist nur, ich bräuchte in Wahrheit 2 oder 3 solche Würfel.
So viel? ja, warum nicht?
Nein, nicht, weil ich so viele Projekte habe, sondern weil ich so viele unterschiedliche Arbeitsplätze habe.
Ah.
Und ich will diesen Würfel nicht dann dauernd
mit mir herumziehen. Na, der ist ein bisschen sperrig in der Hosentasche. Ja. Ja, also, Wie groß ist der das? Ich mein, so 8x8 cm oder 10x10? Wie viel ist das?
Nein,
ist mehr.
Na, 10 ist es nicht.
Ist nicht 10?
Nein. Aber
8x8.
Er ist doch relativ groß. Ja. Ich meine, prinzipiell kannst du das natürlich, nimmst einfach dein Handy mit, startest die App und dann startest halt in der App direkt, dass du gerade diese Aktion machst.
Ja, aber das ist ja sinnlos.
Genau, dafür
kauft man sich keine 70-Euro-Würfel. Ja?
Genau. Aber wie gesagt, es ist noch nicht ganz ausgereift, meiner Meinung nach. Trotzdem finde ich die Idee immer noch sehr cool.
Ja.
Und er ist eigentlich halbwegs wertig. Er ist ein bisschen, also die Ausführung ist ein bisschen ungenau. Er ist teilweise ein bisschen schmutzig herkommen, also weil der Würfel ist weiß, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ne? Und du hast halt gesehen, ich habe auch versucht, das Web zu rubbeln, teilweise bekommst du es nicht mehr weg, waren halt so schwarze Fahrer drauf und so weiter.
Aber jetzt darf ich dich kurz fragen, wenn du diesen Würfel selber bauen würdest?
Du konntest dir quasi das Ding, was da drinnen ist, ja, konntest du dir auch über Kickstarter besorgen und dann eine 3D-Druckvorlage. Genau.
Ja, weil das kann ja nicht so aufwendig sein.
Anscheinend weiß ich nicht.
Und,
ja.
Und die App selber schreiben ist wahrscheinlich auch...
Nein, das Problem ist eben, ja, das müssten wir halt noch rausfinden. In Wahrheit, weiß ich, cool wäre natürlich, wenn sie irgendwie eine API hätten oder halt ein SDK, ja, damit ich mir für diesen Würfel selber was schreiben kann.
Ja, klar, ja.
Mal schauen,
ja, was. Aber das ist doch eh normal heutzutage, ja, weil sie können niemals alle Projektmanagement-Tools der Welt kompatibel machen zu dem Ding.
Absolut. Ja.
Wundert mich, dass es das nicht gibt.
Ja, vielleicht kommt das noch.
Ja.
Ich kann es nicht sagen. Ich habe sie auch noch nicht kontaktiert. Ich muss ihnen auch noch diese Bugs, weil für mich sind das einfach Bugs, dass ich eben diese Zeitspanne nicht gescheit ändern kann.
Okay.
Aber gut, trotzdem.
Cooles Ding.
Ich finde es
und lustige Idee.
Ja, definitiv.
Das mit das Subscription ist ein bisschen ein Pain, aber.
Ja.
Server kosten unglaublich viel im Betrieb. Es ist einfach so.
Ja, wovon will ich einfach meine Zeit nicht irgendwo.
Ja.
Es geht ja niemandem was an. Ne?
Ja. Ja, also ja. Für mich schreit das noch selber bauen.
Ja, definitiv. Gut, nächste Geschichte, jetzt vielleicht noch von der vorigen Sendung. OnlyOffice hat mich kontaktiert. die haben sich anscheinend, also es hat mich der Head of Technical Support oder so irgendwas angeschrieben, dass es total cool findet und irgendein Sales-Mensch von ihnen hat sich den Podcast angehört und hat eben gesagt, hey, die haben da über OnlyOffice gesprochen, keine Ahnung. Ne? Und eben, er findet es eben sehr toll, dass mir das Produkt so taugt und bla 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 und hin und her und was mein Problem ist. Nein, aber nett, das E-Mail war wirklich nett. Ich habe dann halt geschrieben, dass ich halt das nicht sehr nett gefunden habe, wie sie quasi mein Nextcloud-Plugin da irgendwie einfach geschrieben haben, dass es nicht funktioniert, was nicht stimmt. Ne? Wie auch immer. Ja, das ärgert mich einfach.
Ja.
Ja.
So ein GitHub-Beef ist doch was Schönes.
Ja, na, wie auch immer. Na, auf alle Fälle habe ich ihm geschrieben, dass das eben alles nicht stimmt und hin und her und bla bla bla. Aber trotzdem sollen sie weitermachen, weil ja und dann...
Ist eh lieb.
Nein, weil das Produkt ja an sich ja ziemlich cool ist. Ja. Und dass ich immer ein Problem habe, jetzt auf die neueste Variante abzudaten, weil das nicht funktioniert. Aber ich habe es noch nicht genau angeschaut, warum. Das kann auch an meinem Server liegen, keine Ahnung. Das Debian-Package lässt sich nicht installieren. Also lässt sich schauen, aber es bricht dann irgendwo einmal ab und dann funktioniert gar nichts mehr. Und es war echt mühsam, wieder auf die alte Version zurückzurollen. Das heißt, man sollte immer einen Staging-Server zur Verfügung haben, um das auszuprobieren. Aber gut, wie auch immer. Wollte ich nur kurz erwähnen. Also was habe ich, jetzt gehe ich das noch geschwind durch, was ich da so habe. IT-Killer Chatbot ist auf Skype. Endlich. Microsoft hat meinen IT-Killer Chatbot endlich gereviewt.
Keine Ahnung. Wie lange dauert das?
Ewig. Bei meinem ersten Chatbot hat es gedauert zwei Monate. Und beim IT-Killer Chatbot, glaube ich, waren es jetzt 3.
Dann ist ja Apple furchtbar schnell mit Reviews
mittlerweile. Ja, absolut. Also ich weiß auch nicht, vielleicht hatten sie da Probleme, weil alles auf Deutsch ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe auch Microsoft Österreich und Microsoft Deutschland angeschrieben. Ja, so, habt ihr irgendwie eine Ahnung? Ja, nie eine Antwort bekommen. Dann habe ich geschrieben so, ja, nein, weiß nicht, habe Angst. Ja. Dann bekam ich eine Antwort zum Thema, weiß nicht. Ja. Oh je. Nein, aber schlussendlich kann man auf Skype jetzt einen Articler-Chatbot verwenden. Ich muss ihn aber leider noch verlinken, weil er ist zwar im Bot-Directory, aber über Skype findet man ihn trotzdem nicht. Ich habe keine Ahnung, was die tun oder nicht tun. Vielleicht sind da nur die Bots drinnen, die auf Azure laufen oder so, ich weiß es nicht.
Das kann natürlich sein.
Das kann sein, ja.
Oder nur Bots, die auf Englisch sind, oder?
Nein, ja, kann auch, was weiß ich. Das ist irgendwie seltsam.
Panoptikum schlägt zurück.
Was?
Mit Bot.
Zum Thema?
Bot.
Du hast einen Chatbot programmiert?
Yep. Also eigentlich nicht ich, um genau zu sein, sondern wir haben einen programmiert. Der Ramon ist der Hauptentwickler davon. Okay. Und zwar einen Facebook-Bot. Und ich finde es deswegen auch relativ lustig. Ein Bekannter von mir hat was Ähnliches gemacht. Der von Feed hat das ein Alexa-Skill gemacht für den Feed, ja, die genau. Podcast-Suchmaschine. Ja. Und hat, glaube ich, 2 Monate gekämpft, bis es durchgekriegt hat. Und du erzählst mir gerade da nicht, du hast Wochen gekämpft. Und wir haben es eingereicht, nachdem wir es halbwegs programmiert hatten.
Auf Facebook ist der Articler-Chatbot schon lange.
Ja?
Ja, ja.
Und da kriegst du als erstes die Meldung, wenn du das absendest, naja, bis zu 5 Werktage kann es brauchen. Und es hat de facto benötigt 3 Minuten.
Bei mir hat es gedauert 2 Tage.
Ja. Also wir waren richtig baff, weil wir es war praktisch in Echtzeit. Es war cool. Akzeptiert, ja, geht, zack, durch, läuft. Und es hat mich sehr verblüfft, dass man wirklich eigentlich alles dort machen kann, was man will. Also.
Jein, aber man kann sehr viel machen, das stimmt.
Naja, im Endeffekt läuft's, also die Logik läuft vollkommen bei dir und ja, du hast vollkommenen Einfluss auf das, was dann wieder dargestellt wird.
Also sie schauen sich einfach, ich glaube, die schauen sich nie wieder an, oder?
Das weiß ich nicht, das können sie ruhig tun, nicht? Also das absolut, aber es ist so, du hast wirklich die Möglichkeit, dort frei zu entwickeln. Das hat mich im Hinblick auf Facebook ziemlich verblüfft. Ich dachte, dass es ein stärkerer...
Naja, aber das war schon immer so.
Ja, auch wenn Facebook, du irgendwelche Seiten oder
die
was...
Die Pages, immer, die ganzen Tabs, Apps, die du gemacht hast, da hast du tun und lassen können, was du wolltest. Ja. Ja. Also sie haben das unter ihrem Brand eingebunden. Ja. Und du hast gemacht.
Ja, und in Wahrheit hilft es ihnen nur, die Leute auf ihrer Seite zu halten.
Ja, klar.
Jein, weil du kannst ja auch Links einbetten und die gehen dann woanders hin.
Das stimmt schon. Da gebe ich dir. Aber was tut der Panoptikum Chatbot?
Er sucht nach Podcasts.
Ah ja, okay. Also eine Suche.
Absolut. Bisher ist es eine Suche. Und das wird halt dann ein bisschen weitergehen. Uns ist hauptsächlich darum gegangen zu schauen, wie viel Aufwand ist das, kann man das dran koppeln, funktioniert es mit der Technologie zusammen, also mit der Programmiersprache.
Also habt ihr es in Elixir
geschrieben? Das ist in Elixir geschrieben, und wir haben auch kein Framework dafür verwendet. Mhm. Also es gibt in Elixir so ein Chatbot-Framework, aber wir wollten es sozusagen mal barebones durchprobieren, schauen, wie viel Aufwand ist das, was er sagt, das für Serverlast und solche Geschichten. Und das war recht nette Sache. Was mich schon verblüfft hat. Also Facebook bombardiert dich dann bei einem Request mit, wenn wir es richtig gezählt haben, 5 Requests für jeden Link, den du drinnen stehen hast in deinen Antworten, weil die das quasi auf 5 ihre eigenen Server cachen.
Okay.
Und bei uns ist es wirklich? So, also momentan macht der minimal, dass du schreibst das Stichwort hin, der sucht nach dem Stichwort und schickt dir 5 so kleine Kasteln mit jeweils einem Bild drinnen und einem Link, wo du klicken kannst auf die Detailseite oder nur auf einen Player. Ja. Also im Prinzip sind 5 Links da und das erzeugt bei uns instantan 20 Requests am Server. Innerhalb von einer Sekunde schlagen die dort auf. Also ich bin froh, dass mein Elixir so schnell ist, weil eine langsame Web-App kann das ganz schön unterbringen. Ja, also definitiv. Man sollte aufpassen, was man da macht damit. Wobei sie verwenden dann schon noch den Cache. Also wenn du wieder suchst, kommt nicht sofort wieder der Request, sondern dann spielen sie diesen Cache wieder aus. Was ja an und für sich wieder sinnvoll ist, aber man sollte halt ein bisschen aufpassen, ob man mit seiner eigenen Infrastruktur auch das aushält, was diese jeweilige Infrastruktur einem da an Last dann gibt.
Und Facebook-Chatbot habe ich noch nie erlebt, das rennt über Messenger dann?
Ganz oder? Genau, das verhält sich sozusagen für dich wie ein Messenger-Account, wie ein Mensch.
Wie ein Kontakt,
Wie ein Kontakt. Mhm. Du schreibst das hin und der antwortet drauf dann.
Okay, und aber jetzt blöde Frage, weil Chatbots, also den, die wenigen Chatbots, die ich kenne, oder der beste, den ich kenne, ist jetzt zurzeit der von Google. Da kannst du ja wirklich, mit dem kannst du ja wirklich hin und her schreiben. Ja. Der Chatbot, den ihr gemacht habt, der ist quasi so einfach, du schickst einen Begriff und er schickt einfach die Links zurück.
Ganz genau, das so ist es.
Also der sagt nicht großartig Hallo und stellt sich vor.
Bei uns oder? Ist es einmal drum gegangen, dass wir es zum Laufen kriegen, dass wir mal schauen, ob wir es einmal prinzipiell können.
Ja.
Und jetzt fangen wir dann drüber an. Also nächster Schritt wird, also momentan gehen wir in die Datenbank suchen, das ist ineffizient. Als nächstes gehen wir dann auf die Suchmaschine und so arbeiten wir uns dann weiter, solange wir Lust haben und was uns einfällt.
Irgendwann kommt einmal das Ganze rundum. Dieser ganze...
Ein bisschen spielen mit künstlicher Intelligenz, Spracherkennung und solche
Sachen, dass man ganze Sätze kann. Ich kann jetzt so vom Artikel-Chatbot reden. Mit dem kannst du jetzt nicht großartig kommunizieren, aber du kannst zum Beispiel fragen, wann ist der nächste Live-Termin und dann bekommst du den Termin. Ja? Mhm. Also in Wahrheit reicht es, wenn du hinschreibst Live-Termin.
Oder wenn du hinschreibst, wann seid ihr das nächste Mal live, dann checkt
dann
das auch.
Dann geht's auch, ja.
Okay.
Ja. Oder wenn du irgendwie Schimpfwörter benutzt, also jetzt hauptsächlich Wienerische oder sowas, dann bekommst du halt eine komische Antwort. Ne? Aber wenn du schreibst Hallo oder Servus, dann grüßt er auch zurück und so Kleinigkeiten halt. Mhm.
Und da gibt es aber schon riesengroße Frameworks, die diesen ganzen
Casual... Nein, das sind alles Regular Expressions bei mir.
Okay, aber gibt es da schon riesen
Frameworks? Ja, also zum Beispiel with AI, was ich glaube Facebook hat with AI gekauft irgendwann einmal, da steht dann wirklich ein bisschen so künstliche Intelligenz dahinter, beziehungsweise Natural Language Processing.
Eben, ja.
Und da bekommst du dann quasi irgendwie einen Mood, also wie ist der drauf und dann kannst du drauf reagieren oder du versuchst halt irgendwie den Sinn rauszufiltern und auf diesen Sinn, den du angeblich rausgefunden hast, kannst du dann eben entsprechend antworten.
Aber du musst halt vorher sozusagen die Intents deklarieren in dem Sinne. Also
genau.
Er ist sozusagen schon davon abhängig, was du ihn vorher fütterst, was denn so kommen kann.
Ja, ja, definitiv. Also es gibt ja den Wien-Bot, ne? Und wenn du schreibst, wo bekomme ich einen neuen Pass, ja, dann bekommst du halt quasi die Liste der Passämter oder was auch immer zurück. Ja. Solche Sachen halt.
Ja. Ja, cool. Also ich mag Chatbots extrem gern und ich...
Also ich hinterfrage, jetzt wo ich schon zwei gemacht habe, hinterfrage ich das immer mehr.
Ja, ja.
Weil es ist voll mühsam. Na, da habe ich doch lieber eine Webseite, wo ich gescheit suchen
so
kann.
Das meinst du?
Ja. Nein, es geht nicht darum mühsam, es ist mühsam, das zu programmieren, sondern es ist als Anwender extrem mühsam.
Naja.
Und du bekommst in den seltensten Fällen wirklich das, was du willst.
Also gut, einmal abgesehen davon, klammern wir mal aus, dass du in den seltensten Fällen das bekommst, was du willst.
Und wenn ich dann ganze Wörter, ganze Sätze reinschreiben muss, damit das Ding kapiert, was meine Intention ist,
aber das Interessante ist ja nicht, auf einer Workstation, ja, mit einem 30-Zoll-Monitor einen Chatbot zu füttern als User, sondern das Interessante ist, einfach das Ding über Spracheingabe auf deiner Uhr, auf deinem Mobile-Device zu füttern. Da wird es interessant.
Da habe ich da schon recht.
Dort, wo du einfach so eingeschränkt Platz hast für UI, für eine Übersicht und so weiter.
Ja, aber dann bekomme ich halt trotzdem nur einen blöden Link zurück.
Ja, das ist eben falsch. Das ist
absolut, ja.
Hast du dir die Wave-App schon mal angeschaut in letzter Zeit?
Nein.
Die machen das ganz geschickt. Also du kannst
die verwenden Siri auf iOS. Ne?
Beziehungsweise bei Google den
Assistenten.
Allo-Bot also, genau.
Ja. Der ist super. Der ist super. Ich war heute wieder sehr überrascht. Ja. Mhm. Vor allem die Spracherkennung ist auch schon wahnsinnig gut bei Google.
Ja, finde ich eigentlich im Großen und Ganzen auch.
Beeindruckt heute wieder.
Aber gut.
Ja, jetzt muss ich kurz erzählen.
Bitte,
weil wir gerade bei diesen ganzen Dingen sind. Ich habe abgegradet seit langem. Also ich war immer stolzer Besitzer eines LG G2 Smartphones und heute ist ganz, ganz neu, das ist erst, glaube ich, vorgestern erschienen, das LG G6 gekommen mit der Post und ich bin schwer beeindruckt. Aber das war auch nicht schwer. Weil mein altes Handy war einfach schon so.
Gab es G3, G4 und G5?
Ja, ja.
Ah,
die gab es alle.
Wusste ich nicht.
Die gab es alle. Ja, ja. Also, das ist wirklich fortlaufend durchnummeriert. Und ich bin wirklich schwer beeindruckt, wie schnell diese Dinge heute schon sind.
Ja.
Also, Wahnsinn.
Gebe ich dir recht.
Wahnsinn.
Du hast mir es vorher kurz gezeigt. Ich finde die Auflösung extrem.
Ja, also ich glaube, es sind 2880 Pixel mal 1024 440, also das 2:1 Format. Ja. Und mein Desktop-Monitor, der hat 27 Zoll und hat eine geringere Auflösung.
Ja.
Ja. Also.
Aber das heißt trotzdem, ich habe dann schwarze Balken, wenn ich einen 16:9
genau.
Video irgendwas
genau.
Film anschaue.
Wobei halt die Frage ist,
wie viel Platz ist dann eigentlich links und rechts? Das wäre doch optimal, um ein Spiel zu bauen. Ne? Das heißt, ich hab dann Controls ja. für links und rechts für die Daumen zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Es
und ist trotzdem einfach noch mehr 16, Widescreen.
Genau. Ja. Ja. Ja, das geht sich nicht ganz aus, weil es ist 18:9, das ist nicht so viel.
Ja. Was ist 18:9?
Naja, also 2:1 ist gleich 18:9.
Ach so.
Und 18:9 im Vergleich zu 16:9 ist jetzt nicht
so nicht viel. Nicht so viel, das
ja.
stimmt,
ja. Aber das Interessante ist halt, dass der Trend bei den ganzen Herstellern in die Richtung geht. Das Samsung hat jetzt das S8 rausgebracht, das ist 18, irgendwas zu 9. Also das ist quasi noch breiter
okay.
oder noch höher.
Also was jetzt?
Ja.
Naja, je nachdem, wie du es hältst.
Genau. Ja.
ja.
Ja, also ich finde auch, dass das Telefon 9:18 ist oder 1:2 und nicht.
Ja, gut,
wie auch immer. Aber ja. Wie auch immer. Ja. Ja. Das neue Apple-Telefon wird wahrscheinlich auch in so einem Seitenverhältnis sein.
Wird das Apple-Telefon heißen? Also geben Sie den iPhone-Brand
nein, auf? Nein, aber das neue iPhone...
Hast du auch ein neues Apple-Telefon?
Das ist auch die Apple Watch, vielleicht das Apple-Phone.
Ja,
wäre naheliegend.
Ja.
Das wird auch in so einem Seitenverhältnis wahrscheinlich sein.
Okay.
Und da bin ich schon gespannt, wie die ganzen, also ob sich da was ändert zum Thema Videoproduktion. Ja. Ob 16:9 einmal hinterfragt wird. Ich meine, Kino hat sowieso nicht 16:9, ja. sondern ist viel breiter.
Ja.
Also warum nicht?
Ja. Du, mag ich sein, ja.
Ja. Und wenn man sich anschaut, wenn man sich irgendwie ein schickes Desktop-Display kauft, das ist auch nicht mehr 16:9. Ist auch schon viel breiter.
Stimmt, ja.
Ja.
Stimmt.
Also der Trend ja. geht voll in die Richtung.
Ja, ja,
ja.
Ja. Ja, also aber du bist zufrieden.
Ich bin schwer glücklich darüber.
Es ist Android 7 drauf oder so? Oder?
Android 7 drauf. Es ist halt leider kein Google Phone. Das Google Pixel wäre noch einmal wahrscheinlich netter gewesen oder besser gewesen, aber es ist ja.
Kann man das überhaupt in Österreich schon bestellen?
Nein, gar nicht.
Noch immer nicht,
gar nicht. Noch immer nicht. Das müsstest du irgendwie
über Umwege
besorgen. Ja, und das hätte mich dann genervt. Mhm. Gerade bei einem Telefon, wenn es um die Bänder geht und so weiter. Also bin ich mir nicht sicher.
Ja, ja, ja. Aber ich glaube, das Problem gibt es momentan nicht mehr, oder?
Gibt es nicht mehr?
Ich glaube nicht. Gibt es noch, dass wirklich?
Ja, dass man ja die LTE-Bänder sind trotzdem unterschiedlich.
Ja.
Amerikanisches Phone wird dann nur auf gewissen Frequenzen funktionieren.
Ja, aber die sind trotzdem in Europa alle da, oder?
Nein, nein.
Nicht?
Ich glaube, du bist eingeschränkt.
Nein, unterwegs.
Also du hast LTE, aber
nicht. Aber halt nicht, na, okay. Na, das kann schon sein.
Und das nervt.
Aber es stimmt schon, ich hatte das iPhone 5S oder das iPhone 5, weiß ich nicht.
Mhm.
Das konnte zwar LTE, aber halt nicht bei uns.
Schön.
Ja, ja, da waren aber die LTE-Tarife auch noch relativ teuer und das war mir egal, aber es stimmt schon, ja. Na gut. Hm. Ja, ich bin da. Wir haben vorher kurz drüber gesprochen, ich kaufe eigentlich nur Handys, wenn das aktuelle kaputt ist.
Ja,
Das G2 funktioniert noch, oder?
Das G2 funktioniert super, aber na, es war wirklich schon Zeit.
Ja,
also, es hat wirklich schon genervt, vor allem.
Okay.
Was ich halt am störendsten empfunden habe, ist das empfangstechnisch meiner Meinung nach einfach das Ding immer schlechter und schlechter geworden ist. Vielleicht war das nur subjektiv, keine Ahnung.
Okay.
Ja.
Ja.
Aber das kann halt, glaube ich, noch kein LTE, das G2.
Anzunehmen, ja.
Und.
Ja, das kann schon sein.
Und ja.
Das kann schon sein.
Also,
ja.
Es war einfach schon wirklich an der Zeit. Ja, und ich habe es lang ausgehalten. Also 4 Generationen. Zumindest.
Stimmt.
Bin ich jetzt später.
Stimmt. Du hast ein Anrecht auf ein neues Telefon.
Schon, oder?
Ja.
Und selbst das G2 habe ich mir nicht neu gekauft, sondern das habe ich vererbt bekommen, weil es jemand anderer nicht mehr wollte.
Ja. Ja. Na gut. So, was habe ich noch? Habe ich noch was? Stefan, red du mal was.
Meetups.
Meetups, ja, du bist voll, du bist voll der Netzwerker, oder? Ja,
wir haben vorher drüber gewechselt, wie du das machst. Und dann hast du beim Reingehen gesagt, heute habe ich wieder mal gearbeitet und dann war alles klar. Dann habe ich es verstanden.
Meetups. Ich habe jetzt einige Abende auf Meetups verbracht und es stehen auch einige wieder an und die waren alle recht nett und darum erwähne ich die mal kurz, weil ich glaube, so gebündelt habe ich es noch nicht gemacht. Ich war jetzt das erste Mal am Android Heads Meetup. Mhm. Das hat bei, heißen die Sprock? Nein, Spock.
Genau. Ja. Das ist die Flohmarkt-App.
Die Flohmarkt-App, ja. Genau. Die Österreich basiert ist, was auch ganz lustig ist.
Mhm. Die ich mir heute fast installiert hätte.
Ich habe sie schon und eigentlich finde ich die Idee ganz nett.
Na, ich hatte, Entschuldigung, muss ich kurz einhaken.
So was gibt es ja noch gar nicht im Internet.
Ich hatte sie schon mal installiert, nämlich ganz am Anfang, wie sie rausgekommen ist. Und da war sie einfach sowas von sinnlos, weil einfach nichts drin war.
Ja, gut, ja. Nein, aber mittlerweile funktioniert das, glaube ich, ganz gut.
Ja, das glaube ich auch, ja.
Also wer sich für Android-Entwicklung interessiert, einmal monatlich findet ein Meetup statt. Sehr nett organisiert. Vorträge waren auch okay. Ich kenne nur relativ wenig Leute, dafür ist es am Anfang immer ein bisschen merkwürdig für mich im Gefühl, wenn ich wo so richtig fremd reinkomme und nur einen kenne oder zwei. Aber es war sehr nett. Gab auch Pizza und so weiter. Nicht?
Dann, aber was waren die Themen? Android oder wirklich Programmierung von Android?
Eigentlich gar nicht so arg. Es war um Software-Code-Qualität ist es gegangen in einem Talk und es ist vorgestellt worden, das Spock selber auch ein bisschen. Und es ist die Android-App von Wave vorgestellt worden, weil die ist an dem Tag gerade
Im Store online gegangen.
Genau. Okay. Von Beta-Betrieb auf Produktivbetrieb geswitcht worden. Mhm. Da haben sie auch drüber geredet. Also es war nicht sehr tief unten im System, was mich ein bisschen gewundert hat, dass ich wirklich alles verstanden habe, weil ich habe ja fast noch nichts gemacht mit Android nicht. Aber es war ganz lustig. Mhm. Also nettes Meetup. Anderes nettes Meetup, wo ich war, ich weiß nicht, ob ich da schon davon erzählt habe, von dem Docker Meetup. Gibt es jetzt auch in Wien.
Ja, letztes Mal hast du schon
davon erzählt. Habe ich schon erzählt? Gut, ja. Dann lassen wir das weg.
Dann war das nicht eine Docker-Konferenz, von der du erzählt hast,
oder war das Gleiche? Nein, das war das Docker-Meetup, wo es diese Probier mal Docker aus Geschichte.
Genau. Ja, das war das. Mhm. Ja. Dann für die Live-Zuhörer morgen sehr nettes Meetup, das Podcasting-Meetup.
Ja, definitiv. Ich kann leider nicht kommen.
Ja, es ist irgendwie ein bisschen epidemisch zurzeit. Also wirklich? Wir haben halb so viele Anmeldungen wie das letzte Mal und sind ein bisschen verblüfft. Mhm. Aber es ist trotzdem immer sehr nett. Ja, also wer sich fürs Podcasting interessiert, morgen im Sektor 5 um 18 Uhr geht's los. Wir haben wieder ein bisschen Vorträge, neuer Podcast wird vorgestellt und ich werde ein bisschen reden, was in einem Feed alles drinnen stehen sollte. Mhm. So Kontributoren und so Sachen. Und das versuche ich gerade zu pitchen, dass die Leute das endlich reinschreiben, weil mittlerweile ist mir auch
IT-Keller zum Beispiel.
Mittlerweile ist mir auch klar geworden, warum es kaum jemand drin hat. Das liegt an einem Umstand, also sehr viele deutsche und deutschsprachige Podcaster verwenden ja diesen Podlove Publisher und da drinnen kann man sehr hübsch, das ist ein WordPress-Plugin, und da drinnen kann man sehr hübsch Kontributoren pflegen und die erscheinen dann auch immer hübsch auf der Webseite, so wer mitgemacht hat, in welcher Rolle und so weiter und im Feed ist nichts.
Scheint es nicht auf?
Und zwar, es erscheint dann nicht im Feed, wenn man im Contributor das Feld GUID nicht befüllt hat. Und die Leute wissen nicht, was eine GUID ist, was nur eine Unique ID sein soll. Also du kannst im Prinzip reinschreiben,
was du willst.
Du kannst was du willst dort reinschreiben.
Aber das sollte immer gleich sein, oder?
Theoretisch. Jo, na, wurscht.
Wirklich?
Also im Prinzip ist es mir egal, was da drin steht, sondern irgendwas da drin steht. Ja. Ich kann ja irgendwas auch rausblasen. Ja. Ja. Ich tue mir dann vielleicht ein bisschen schwerer.
Das zu matchen, wo war der überall?
Ne? Genau, habe daher ein Objekt mehr und man muss vielleicht dann mehr bei mir hinten nach pflegen, aber es wäre wenigstens die Information da. Mhm. Und das werde ich jetzt in nächster Zeit auch ein bisschen mehr forcieren, dass die Leute ihre Podlove Publisher Daten da aktualisieren, indem sie dort die GUID reinschreiben, weil sie sollen natürlich als GUID die Panoptikum ID
die reinschreiben.
Das ist natürlich das einzig Wahre,
was absolut. Gibt es da ein System? Aber bekommt man die vom Panoptikum raus?
Ja, natürlich. Das steht auf der Seite von der Persona.
Ah, okay. Genau. Na, gut zu wissen.
Genau.
Gut.
Also auf die Art und Weise kann man es auch suchen. Einfach im Suchfeld eingeben, dann findet man die entsprechenden Personas und da hat man dann auf den Seiten die UIDs.
Gut zu wissen.
Das ist die Geschichte mit dem Podcasting-Meetup. Dann, was auch sehr nett war, jetzt war ich zweimal mittlerweile schon bei der Radical Server Unit. Habe ich von der schon das letzte Mal erzählt? War jetzt das zweite Mal, war sehr nett. Haben wir dann auch so bis Mitternacht noch getratscht. Also das hat sich sehr hübsch entwickelt.
Das ist in der Meta-Ebene. Meta-Ebene, im Meta-Lab, Entschuldigung.
Das ist im Meta-Lab, ja genau.
Ja, ich bin schon ganz, ich habe heute wieder, na wurscht.
Und war ein ganz lustiges Thema, was für mich wieder sehr schön gepasst hat, war RSS-Feeds. Und da habe ich natürlich auch ein bisschen was dazu zu sagen. Und wir haben dann eben stundenlang diskutiert und haben die Leute so vorgestellt, was sie alles so mit RSS-Feeds machen, Feed-Reader selber hosten und so weiter. Also Radical Server Unit geht um Self-Hosting als Thema oben drüber. Und eben, was kann man eben mit RSS-Feeds alles machen, bis hin zur Integration mit IRC und was kommt das alles. Also alle möglichen Themen da. War sehr nette Geschichte, findet jetzt auch, so wie es aussieht, einmal monatlich regelmäßig im MetaLab statt, und zwar immer am 4. Donnerstag im Monat um 18 Uhr, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ist das diesmal der 5. Donnerstag im Monat?
Ich glaube, es ist so. Auf jeden Fall immer nachschauen, im MetaLab-Kalender steht dann immer der aktuelle Termin, weil der könnte auch einmal kurzfristig verschoben werden, wenn was anderes reinkommt. Und das MetaLab selber führt einen Kalender auf ihrer eigenen Webseite, und es ist immer gut, wenn man dort reinschaut. Abgesehen davon findet man da auf die Art und Weise auch die anderen Termine, die sie so haben, was auch nicht unpraktisch ist. Also diese Radical Server Unit, da war ich auch wieder recht gern dabei. Was habe ich noch aufgeschrieben für Meetups? Fehlt noch was? Ja, Vienna API, genau. Einmal im Monat über Ruby, Vorträge und auch Diskussion nachher. Ruby Habits alle 14 Tage. Das ist ein.
Echt, so oft ist das?
Ja, das ist wirklich konstant alle 14 Tage. Es ist jetzt einmal ausgefallen, weil wir Osterferien gemacht haben sozusagen. Aber sonst ist wirklich alle 14 Tage. Das ist ein anderer Modus. Da sitzt man einfach um den Tisch, arbeitet und redet miteinander. Mhm. Also eine viel kleinere Gruppe. Ähnlicher Modus ist wie einer Beamers, nur nicht für Ruby, sondern für funktionale Sprachen, also eben ein Elixir, aber auch andere Sachen.
Und ist das noch immer bei dir? Oder?
Noch immer bei mir, weil wir sind noch immer so klein.
Okay.
Was jetzt ein bisschen größer wird wahrscheinlich in nächster Zeit, weil es neu übernommen worden ist, es gibt jetzt auch ein Vienna Elixir Meetup.
Okay.
Das ist ganz neu in dem Sinn. Also eigentlich gab es es jahrelang, aber es hat halt nicht stattgefunden. Ja. Und jetzt hat es Leiter hat es zurückgelegt, und daraufhin hat es der Aaron Cruz übernommen, der in Wien immer wieder Meetups neu ausstampft, und jetzt hat er es auch gepusht, und Mitte März, ich glaube 18. oder 19. ist dann der erste Termin, wo es jetzt dann stattfinden wird, mit Vorträgen auch wieder, das wird wieder sozusagen ein klassisches Meetup, wo man halt zuhört und dann diskutiert über Sachen und netzwerkt und so weiter. Das wird sicher auch wieder sehr nett, auf das freue ich mich schon sehr. Das glaube ich, haben wir ja alle durch, nicht?
Ja, es waren jetzt alle.
Ja, fein. Also es tut sich was in Wien mit Meetups.
Ja, das ist voll. Ja, ich bekomme pausenlos irgendwie, hey, da gibt es ein neues Meetup, da gibt es ein
noch
neues
eins.
Meetup.
Wirklich. Elasticsearch.
Ist das auch neu, oder?
Ich glaube, es ist jetzt regelmäßig. Also ich habe es ewig nicht gesehen.
Okay.
Und die haben ja jetzt wieder mehr darum gekümmert, natürlich, weil ich selber ein bisschen programmiere. Und das war ein bisschen ein herbes Programm, weil es waren zweieinviertel Stunden Vortrag, nämlich über die neueste Version von Elasticsearch, was sich alles geändert hat.
Oh.
Weil deswegen so heftig und so intensiv, weil einer der Core-Entwickler von Elasticsearch ist ein Wiener. Und der hat sozusagen das auch dann gleich genutzt und alles präsentiert und so weiter.
Ja, aber
so.
Ist cool.
War ziemlich cool. Ja. Also ziemlich heftig.
Ja,
die war ich eigentlich schon relativ müde, habe nicht mehr gerechnet mit so einer Sache. Aber so viel gelernt habe ich in 2 Stunden schon lange nicht mehr wie bei dem Meetup. Das war im Stockwerk drüben und war wieder sehr nett.
Blöde Frage. Gibt es irgendwo ein sinnvolles Verzeichnis an Meetups in Wien?
Ja. Das ist meetup.com. Leider, muss ich sagen. Ja. Also nicht einmal so sehr, weil es kommerziell ist, was ich okay finde, weil man zahlt, ich glaube, jetzt wird es halt 5 Euro im Monat. Das ist so, glaube ich, das, was wir zahlen. Ja, genau. Also es gibt einen Limited-Account, der kostet gar nichts. Das ist, glaube ich, bis 30 Leute in der Gruppe.
Ja.
Und wenn du über 30 Leute bist, das heißt Flatrate 5 Euro im Monat.
Was das handelt dann die ganzen Anmeldungen.
Genau. Und es ist eben, wie du gesagt hast, gibt es was Zentrales. Das ist das Zentrale weltweit.
Ja,
da sind alle drin, sozusagen. Ja, oder
super
fast
sinnvoll
alle
eigentlich.
Super sinnvoll. Nur leider immer wieder Probleme mit der Funktionalität. Benachrichtigungen funktionieren nicht und so weiter. Mhm. Obwohl es ewig existiert. Und groß ist, es gibt immer wieder Zores damit. Ich habe eine Zeit lang einmal gehabt, eine Woche gehabt, wo ich mich nicht anmelden habe können.
Wirklich?
Ja.
Okay.
Hat dann schon angefangen, dass ich meinen zweiten Account geklickt habe, damit ich wieder an die Termine rankomme, okay, und so, und habe mich dann an die Gruppen wieder
drangehängt.
Aber im Großen und Ganzen funktioniert es.
Also. Ja, ja. Und das sind wirklich alle drauf in Wahrheit. Also
es sind über 120 in Wien. Mhm. Und in Wien und Umgebung sind es über 200. Ja. Weil Bratislava ist ja relativ nah für uns und da gibt es einen ganzen Haufen.
Ja, ja.
Nämlich englischsprachiges Zeug. Also deswegen auch. Es ist also natürlich sind viele Sachen in Landessprache, aber es ist halt eben sehr viel englischsprachig, mhm, und damit funktionieren auch andere Städte.
Definitiv, ja. Ja, ja, Uli.
Ja.
Windows Creators Update steht da.
Habt ihr das installiert? Nein. Habt ihr schon Windows 10? Ich war ein bisschen enttäuscht.
Also ich habe es nur auf einem Arbeitsplatzrechner und da darf ich nicht updaten.
Mhm. Ja, irgendwie, also Windows Creators Update klingt jetzt so groß, finde ich. Ja. Also das ist ein großer Begriff, oder? Und das Einzige, was irgendwie sinnvoll mitgekommen ist, ist das neue Paint. Und das war's.
Ja, aber verwendest du das? Na, aber ist da jetzt nicht die PowerShell dabei und keine Ahnung was, automatisch? Oder,
ja,
oder was auch immer? Keine
aber,
Ahnung.
Aber
ich habe mich nicht drum
gekümmert. Das wirklich große,
der große Wurf
Feature
ist,
nicht. Ist Paint.
Also, okay. Und, aber verwendest du es?
Ich war kurz davor, diese Adobe Subscription zu canceln und alles in Paint zu machen.
Wirklich?
Nein. Nein, es ist schon herzig, was sie mit dem Paint gemacht haben, aber herzig ist halt
ist zu wenig.
Nicht Windows Creators Update. Ja. Nein, es ist
da
süß,
kann man jetzt irgendwas mit 3D
genau,
zeichnen,
also du kannst dir aus einer Library kannst du dir 3D-Modelle quasi in deinem Paint laden, die kannst du irgendwie beleuchten, dann kannst du sie anmalen, ja, und dann auf Facebook posten.
Das wird das nächste noch Emojis und
ja.
Stickers. Ist dann
also
echt 3D-Dinge.
Also das Tool, es ist wirklich nett geworden, das Tool. Tragischerweise kannst du dieses 3D-Modell nicht ausdrucken dann, weil es wäre cool gewesen.
Also
könnte man das an einen 3D-Drucker schicken dann. Nein, das geht nicht. Hat mir ein Kollege gesagt, dass das nicht funktioniert, der einen Drucker hat. Also, ja. Also, bin mir nicht sicher, ob das jetzt so der Riesenwurf ist. Ja.
Ich habe nur irgendwas gelesen, man kann jetzt wieder den Anmeldescreen, irgendwas kann man
ja,
wieder
den kann man wieder irgendwie weg,
oder
weggeben.
Wegtun oder was.
Ja.
Was weiß ich.
So irgendwas. Kleinigkeiten muss ich wieder einknicken, ja.
Ja, aber ich meine, na gut.
Na, also es ist schade. Es ist wirklich schade.
Also du hättest dir irgendwie erwartet, so, hey.
Ja, schon, wenn du dir anschaust, was sie in letzter Zeit gemacht haben, hardwaremäßig, allein dieses Surface Studio. iMac von Microsoft, ja. Das ist eigentlich ein ziemlich cooles Creators-Tool.
Ja, stimmt.
Wenn auch der Preis verrückt
Wahnsinnig ist.
Ja. Ich glaube, bei $4,000 bist du dabei, bei der Basisversion. Ja, aber jetzt stell dir vor, du kaufst so einen $4,000 Creators-Rechner und dann kommt das Creators-Update und das einzig Geile ist Paint. Ja. Dann denkst du dir schon,
Ja,
es passt einfach nicht, ja, das hätten sie...
Aber es kann immer noch Bitmaps abspeichern wahrscheinlich, oder?
Das ziemlich sicher. Nein, aber das hätten sie einfach als ganz normales Update
über den Store oder was.
Ja, eine fünfstellige Nummer, danke, fertig. Ja. Ja. Das Update kommt daher. Ja. Oder sie stellen von mir aus mit Pauken und Trompeten das neue Paint vor, das ist okay, ja.
Ja.
Und Microsoft hat jetzt das Paint neu gemacht und es ist super und großartig. Aber ich sage nicht, dass das Windows Creators Update ist. Das ist irgendwie schwierig.
Ja. Weiß nicht. Keine Ahnung.
Und es scheint sogar Probleme beim Updaten zu geben.
Ja, habe ich auch schon wieder gelesen, weil.
Ja,
das können sie einfach alle nicht.
Na, also
ich meine, Updaten generell ist ein schwieriger Prozess. Keine
Natürlich
Frage. Du musst
das,
so viele. Ja. Konstellationen berücksichtigen und keine Ahnung was. Ja. Also es ist echt, ich kenne es nur aus der App-Welt, also aus der Smartphone-App-Welt jetzt. Das ist einfach nicht leiwand.
Ja. Wobei das
aber das erwartet man sich halt von so großen Firmen
trotzdem, schon,
dass sie das einfach vorher zigtausendmal durchtesten.
Aber weil du das jetzt sagst, das ist vielleicht ein großer Wurf, der mit dem Creators Update jetzt gekommen ist.
Dass es jetzt dann endlich funktioniert.
Na, was ich so gelesen habe oder überflogen habe, ist, dass sie in zukünftigen Updates nicht mehr das komplette Windows ersetzen müssen, weil bisher war es so, dass sie quasi bei so einem Update das Windows in den Windows Old Ordner verschoben haben und ein neues Windows draufgesetzt haben. Das war bis jetzt also.
Okay.
Ja,
okay.
Mit Windows 10, mit 10, was weiß ich. Ja. Und das ist jetzt ab dem Creators Update angeblich nicht mehr so.
Okay.
Also jetzt selektieren sie, also jetzt tauschen sie wirklich nur noch Files, die sie tauschen müssen. Ja.
Okay.
Ja. Das ist ja mal was.
Ja, wenn es funktioniert, dann.
Wenn es funktioniert, ja.
Okay.
Das macht jetzt für mich das Creators Update halt auch nicht aus.
Ja, nein, eh. Nein. Hm. Na gut.
Genau. Habe ich ein bisschen schräg gefunden.
Ja. Nein, ich kenne es nicht. Also.
Ja.
Und du hast dann noch das super tolle Container OS von Google hingeschrieben.
Ja, ich habe es aufgeschrieben, weil ich es
interessant finde.
Interessant finde, habe aber keine Meinung und keine Ahnung dazu.
Okay, na ich.
Ich habe gehofft, ihr reißt mich da raus, weil ihr mit Containern und so weiter schon ein bisschen mehr beschäftigt habt. Oder lassen wir das Thema einfach?
Kann ich schon ein bisschen drüber reden. Aber
kennst das du?
Hast du es
angeschaut? Oder?
Ich habe nur gelesen davon, darüber. Das haben ja einige so minimale Betriebssysteme für, um darauf Container laufen zu lassen. So gesehen war es eigentlich gewissem Sinn zu erwarten, dass sie halt auch damit kommen, weil sie halt auch alles haben wollen.
Naja.
Weil ja auch alles immer mehr für Chrome OS werden soll quasi. Nicht? Also Chrome OS in die Cloud und so weiter, ja, dass du dann wirklich noch weniger am Rechner selber hast. Microsoft hat übrigens auch was in die Richtung vor. Also,
ja, Windows in der Cloud.
Genau. Bin ich gespannt, inwieweit oder wie viel ist dann wirklich in der Cloud? Also wird das dann wirklich nur ein Thin Client, wo du quasi nur mehr das Visuelle hast?
Das ist eine gute Frage.
Oder machen sie es wie Chrome OS, was ja de facto eigentlich ein Browser ist, der lokal läuft, wo aber schon auch nicht die ganzen Chrome Apps lokal dann laufen, die Maschine ist schon ganz okay. Und ich habe auf so ein Chrome OS parallel installiert Linux und das rennt auch manierlich drauf. Also wenn ich mobil unterwegs bin, also nicht an Beefy Rechner braucht, dann habe ich das Ding mit und entwickelt dann da auch im Zug drauf und so weiter. Also das reicht für so Sachen schon aus. Also das ist ganz nett, die Geschichte, und also andere Sachen, wie zum Beispiel, was ja ganz bekannt ist, Docker eben, was wir vorher gesagt haben, ne, ist ja auch im Windows jetzt mittlerweile drinnen, im Windows 10. Also es geht immer mehr alles in diese Richtung, und unterschiedliche Containertechniken kommen auch in immer mehr Systeme rein. Nicht? Und ich fürchte nur, es wird mehr Chaos werden, das Ganze. Also es werden mehr sicher, parallele Sachen, und es ist wird dadurch nicht sicherer, sondern es wird halt fragmentiert alles.
Und dann gibt es für das Containersystem das, was ich gern hätte, und für das andere, was ich gerade installiert habe, nicht. Das heißt, ich virtualisiere dann das andere Containersystem irgendwo damit. Oder wie? Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ja, vor allem,
Ich habe in letzter Zeit mit ein paar Leuten darüber diskutiert, natürlich eher die Linux-Container-Geschichten. Einerseits Vollvirtualisierung oder Paravirtualisierung, nicht? Also wie soll man es denn angehen? Oder eben nur so Container wirklich, wie Docker oder LXC und KVM, wie sie verwendet für Virtualisierung. Es gibt die unterschiedlichsten Sachen. Jeder hat unterschiedliche Erfahrungen damit, und damit ist auch der Austausch relativ schon schwer. Sogar der Austausch zwischen den Menschen. Ja. Weil man halt unterschiedliche Meinungen sich erarbeitet hat über Jahre und die Drawbacks seiner eigenen Lösungen kennt und auch immer mehr kennt, wenn man sie halt erst sich erlernt. Und dann hört man sich die von den anderen an und ist man einfach so, bringt der Wechsel an, nicht wirklich was. Was ich schon in letzter Zeit auch noch ganz spannend finde, weil ich auch wieder das Gefühl habe, dass sich mehr tut, ist das Thema, Orchestration ist vielleicht zu viel gesagt, aber so in Richtung DevOps-Automatisierung von Installationen und so weiter. Mhm. Also was man früher kannte mit Puppet und Chef und SaltStack und Ansible und so, und das wird immer mehr in letzter Zeit. Also ich habe jetzt einige Bekannte, die immer mehr in die Richtung automatisieren, um eben, wann was kaputt wird, nicht wieder von vorne alles selber manuell zu installieren, sondern aufs Knöpfchen drücken und das Skript tut einfach. Nicht? Und da tut sich, glaube ich, bei Windows noch relativ wenig. Das würde ich annehmen, dass das auch bald dort kommen wird. Und dann könnten sich wieder ein paar neue Sachen interessant auftun auch.
Ja, aber das haben bis jetzt ja immer irgendwelche Drittfirmen übernommen. Nicht? Also siehe VMware, keine Ahnung, was da drückst, der Knopf hat, und das spielt halt irgendein Snapshot zurück und das rennt wieder irgendwie. Sage ich jetzt mal, ich glaube, so blöd. Das
kann ja Microsoft trotzdem mal selber machen.
Nein, aber ich sage, gerade unter Windows haben das eigentlich... Und Drittfirmen übernommen. bis jetzt, meiner
Meinung nach. Ja, aber es ändert sich schon ein bisschen ab, was nicht eben das mit der tiefen Docker-Integration, das hat mir ein bisschen
überrascht. Nein, ich gebe dir schon recht, dass Windows da jetzt auch selber auch mit, also Microsoft selber da auch mit tun will, aber...
Und auch, was ich auch mitkriege, immer mehr Leute verwenden zum Beispiel diesen Chocolati. Also das ist dieser Apt-Ersatz oder Apt-Nachbau für Windows. Ja. Also dass sich da so eine Repository-Kultur ausbildet und Paketierungskultur ausbildet.
Ja, oder Nougat.
Ja, genau, das hat es auch gegeben. Ja. Stimmt.
Oder gibt es noch immer.
Ja. Also dass da sich halt auch ein bisschen mehr Kultur entwickelt in die Richtung, das könnte dann vielleicht Sachen auch geschickt haben. Auch mir kommt vor, dieses Windows 10 ist ein ziemliches großes Monster. Bei jedem Update eben schreckt es mir, wenn ich wieder 15 GB löschen darf aus dem Windows Old Teil.
Ja.
Wobei beim letzten Update vor dem, beim letzten großen, war es lustigerweise so, dass mein Betriebssystem über 5 GB kleiner geworden ist.
Wirklich?
Das war sozusagen eine positive Entwicklung, nachdem ich dann nachher Windows Old und so gelöscht habe. Okay. Und so weiter. Mhm. Also sie dürften doch ein bisschen aufräumen, wobei es ist noch immer riesig, nicht?
Definitiv.
Vielleicht besinnen sie sich da einmal, machen das Ding ein bisschen kleiner. Ich glaube, es wäre eine gute Idee, es kleiner zu machen. Statt
dann noch kommt mehr wieder Windows 10 RT raus oder sowas. Nein, bald so ein blöder
Herr. Weiß nicht.
Ja. Gut.
Ja, was sind die meisten Sachen im Windows brauche ich überhaupt nicht, die da drinnen sind.
Ja, ich könnte das gar nicht irgendwie auflisten, was ich nicht brauche.
Ich würde es auch nicht überblicken.
Also.
Ja, für mich ist das Windows meistens einfach nur ein Launcher.
Also nach der letzten,
mehr oder weniger ja.
Also
nach der letzten Neuinstallation, was ich alles deinstalliert habe, war unglaublich. Und Unmengen.
Okay. Ja.
Also ich brauche keine Wetter-App da drauf.
Tschüss. Achso, nein. Also
ja, ich brauche keine.
Benutzt ihr irgendeine eine App aus dem App Store von Microsoft?
Den Taschenrechner.
Aber
weil den musste ich mir nachinstallieren auf diesen blöden Windows 10 Rechner. Ich hatte, also auf
aber Windows 10 R-Calc ist ja noch immer, geht ja noch immer.
Was ist Windows R-Calc?
Na, der normale Microsoft-Rechner ist ja noch immer drauf.
Nein, der war bei mir nicht drauf, warum auch immer.
Wirklich?
Ich musste ihn aus dem App Store nachladen.
So im Windows 10?
Ja, mal. Im Windows 10.
Das kann sein, das kann sein, weil ich hatte
keinen blöden Taschenrechner
drauf. Ich habe noch eine Workstation mit Windows 8 und da ist noch der normale Rechner
drauf. Okay, das kann durchaus sein. Na, unter Windows 10 war er nicht drauf. Und ich muss mir dann lokale Adminrechte holen, um das Ding zu installieren. schwierig.
Ja, aber dass ein Computer von Haus aus rechnen kann, ist ja nicht normal.
Ja, also ich habe dann Python auf, also Python installiert, nein, habe ich auch nicht, weil ich durfte nicht. Nein, Google kann das ja auch. Ja.
Also, alles, was du rechnest, machst du jetzt im Google.
Ja, genau, 10 mal 10.
Ja, aber da kannst du mich auch anrufen, da kann ich dir helfen.
Ja, du hast den Rechner installiert.
Nein, bei 10 mal 10.
Achso, okay, gut. Nein, aber ja.
Alexa, was ist 10 mal 10?
Genau.
Ja.
Da muss ich
lass mich googeln, genau. Genau. Gut, was habe ich noch? Wenn wir gerade irgendwie bei Meetups waren oder was auch immer, nächste Woche am Freitag ist das UX Camp Plus, nennt sich das, in Wien. Da bin ich dort.
UX Camp Plus.
Ja, es nennt sich Plus, weil nicht nur quasi, weil es nicht nur ein reines Barcamp ist, sondern es gibt auch schon Vorträge, die vorher ausgemacht sind, quasi. Mhm. Das ist im WKO-Forum, glaube ich, in der Operngasse. Mhm. Nächste Woche Freitag am 5. Mai von 9 bis 17 Uhr.
Mhm.
Wollte ich jetzt nur mal sagen. Ansonsten, ich habe da jetzt noch zwei Themen stehen, wobei beides nicht wirklich ein Thema ist. Ich habe mir wieder mal eine kurze, TEDx-Session gemacht auf YouTube.
Lustig, habe ich auch.
Ich brauche das hin und wieder.
Ja.
Drüber gestolpert bin ich ja, weil ich mir ein paar Vorträge von Reggie Watts angesehen habe. Ich mag den Typ einfach, der ist einfach lustig. Schaut es dir an, Reggie Watts ist wirklich lustig. Macht lustige Musik und ja. Wie auch immer, auf alle Fälle bin ich dann über einen Vortrag, ich weiß gar nicht mal, wie er heißt, gestolpert, der die Firma, also der beschäftigt sich mit Musik und elektronischer Musik und keine Ahnung was und versucht irgendwie andere Ansätze und hin und her und hat dann auch unter anderem die Firma Smule gegründet und die hat ein paar lustige Musik- oder Audio-Apps produziert, unter anderem eine Ocarina-App und das ist wirklich lustig, du startest die App und du blast dann in das Mikrofon rein.
Ja. Oh, das ist schon nett.
Und dann hast du quasi wie bei einer kleinen Ocarina vier Löcher. Ne? Mhm. Ja.
Entschuldigung, das ist irgendwie paradox.
Das ist großartig.
Nein, das ist großartig. Das ist wirklich großartig.
Musst mir den Link zu der App schicken? Also, die gibt es nur auf iOS, nehme ich an. Ne?
Das weiß ich
jetzt gar nicht. Ist auch okay für mich.
Gar nicht, aber wie auch immer. Ne? Und das wirklich Coole ist, du kannst dann sagen, wer spielt gerade? Und du kannst dann einfach die Leute durchgehen, die gerade diese App benutzen und spielen und ihnen zuhören. Und ich finde das so geil.
Das ist gut.
Das ist wirklich cool. Ja. Und du hast dann eben da so eine Weltkugel und siehst, wo der ist. Ja. Und jetzt schalte ich gerade weiter. Ja, und teilweise stößen wir auf Leute, die das können. Ja. Mhm. Ich finde die App großartig.
Sehr cool.
Ja. Nennt sich Ocarina einfach nur. Da gibt es auch andere, aber halt von der Firma Smule. Ja, wollte ich nur. Also ich habe echt sicher 1,5 Stunden nur Ocarina gespielt. Ja, ja gut.
Sehr schön. Auf welcher Konferenz hast du gesagt, bist du?
UX Camp.
UX Camp, okay.
Plus ist das diesmal oder was auch letztes Jahr, kostet 40 Euro. Für Mitglieder von UX Pro ist es gratis. Du kannst aber quasi weiß nicht, ein Jahr lang, also wenn du jetzt 40 Euro zahlst, bekommst du auch automatisch eine Mitgliedschaft für ein Jahr. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was die Mitgliedschaft normalerweise kostet. Wir haben einmal das geklickt und schauen wir mal, vielleicht geht sich halt nächstes Jahr ein gratis UX-Camp aus oder.
Okay.
Ich weiß es nicht.
Ich bin jetzt von 11. bis 12. Mai bin ich auf der We Are Developers Conference.
Wo?
In Wien. Die ist, ich weiß nicht genau wo. Aber das Line-Up ist echt beeindruckend. Ja. Und es wird immer besser, ja.
Aber geht es um spezielle Themen oder ist einfach
querbeet? Okay. Querbeet. Also der Inventor of CSS ist da, der Erfinder von PHP, Co-Founder of ID-Software, das sind die Doom gemacht haben. Mhm. Von Atlassian. Der Head of R&D,
okay.
Genau. Ja. Ja, und so weiter. Okay. Der Chefdesigner von SAP, der Peter Sunde ist dort, der Co-Founder von Pirate Bay und so weiter. Also sogar der Christian Kern dort. Ne?
Was hat der gemacht? Na, wurscht. Pizza ausgeliefert.
Der Chancellor of Pizza.
Der Chancellor.
Ja, also beeindruckt mich wirklich.
Was kostet das?
Ich weiß es nicht. Ja, war gar nicht so schlimm.
Okay.
War gar nicht so schlimm.
2 Tage.
200 Euro kostet der Regular Conference Pass.
Für 2 Tage geht das ja halt.
Das ist eigentlich voll okay. Ja. Ich befürchte nur, es wird massiv überlaufen sein.
Ja, ich frage mich gerade, wo das ist.
Lass mich schauen. Ach Gott, so eine ewig lange Seite. 4 Millionen Partner. Venue. Ich würde irgendwo gern.
Ja, ich finde zum Beispiel auch die UX Camp Webseite jetzt UX-mäßig nicht so aufregend.
Das aber ist gut. Ein Problem.
Ja.
So. Hotels and Flights, Tickets, FAQ. Nein, Venue steht hier nirgends. Na, das aber das ist doch in diesen neuen, wie heißt denn das?
Was?
Da gibt es doch so ein neues.
Ein neues was?
So einen neuen Campus, wo solche Sachen stattfinden. Nicht Campus, sondern.
Keine Ahnung. Ist der nicht gerade erst im Bau?
Nein.
Oder geplant?
Nein, nein. Okay. Ich finde jetzt wirklich nichts. Also gut, man kann es rausfinden unter wearedevelopers.com.
Okay.
Na gut. Da steht's. Also ich bin schon sehr gespannt.
Ja.
Werde ich dann berichten.
Gut zu wissen. Ja, das war's. Ich habe nichts mehr.
Noch eins.
Ja, bitte.
Bei der Radical Server Unit kam dann nachher einer auf mich zu, du bist ja da mit Podcasting aktiv und so weiter. Amerikaner, glaube ich, oder Engländer? Nein, Amerikaner. Ja, er wollte sich nur vorstellen und zeigen, was er da so hat für Podcasting, das wäre doch interessant. Stellt sein kleines schwarzes Kästchen auf den Tisch.
Mhm.
Und bin dann nachher drauf gekommen, ich kannte das auch schon und das Ding heißt MicMe.
Okay.
Und das ist ein Mikrofon, das er mal lokal in dieses Kastel da hinein aufnimmt,
mhm.
mit 96 Kilohertz und so, also ordentlich. Sie sagen auch, sie sind Studiomikrofonqualität, große Membran. Also
okay, aber da ist ein Kugelmikrofon drin oder was? Also
es
Kugelcharakteristik.
Nierencharakteristik.
Okay.
Sie sagen, sie sind deutlich besser als zum Beispiel die im Zoom und so weiter.
Okay.
Und das Ding nimmt einmal lokal auf und mhm. überträgt dann über Bluetooth an dein Handy das Audiofile, das es da aufgenommen
hat. Im Nachhinein?
Nein.
Oder währenddessen schon?
Schon währenddessen, wenn das denn geht.
Das ist
und wenn das gerade nicht geht, dann schickt es sozusagen nachher nach. Aber nicht in Echtzeit, sondern sozusagen es streamt es nach.
Okay, okay.
Aber du hast es damit halt auch sehr schnell auf deinem Handy. Und dieses Ding hat auch nur eine Taste zum jetzt aufnehmen.
Und jetzt wieder
alles
stoppen.
Wieder stoppen. Und alles weitere machst du über die App am Handy.
Da gibt es eine eigene App dazu.
Genau, dass du das mit der App am Handy da eben gekoppelt in Betrieb hast. Und ist ein Kickstarter-Projekt gewesen, das jetzt schon ausgeliefert ist, soweit ich weiß. Jetzt ist eine österreichische Firma, sitzen auf der Spittelauer Lände in seinem Stadtbogen drinnen.
Okay.
Und
die Firma heißt auch
MicMe. MicMe, ja. Okay. Link werde ich raussuchen und reingeben für die Shownotes, genau. Das Ding ist vielleicht so. Es ist größer als eine Zigarettenschachtel, aber nicht drastisch. 1,5 Zigarettenschachteln so ungefähr. Also es ist, du kannst es noch mit der Hand halten.
Okay.
Und Zielgruppe sind Musiker, Podcaster, alle, die was aufnehmen wollen und nicht mit riesen Audio-Equipment herumziehen wollen, aber sehr gute Audioqualität haben wollen.
Mhm. Und halt auch schnell live sind damit.
Genau, das ist auch die Idee.
Also die App kann dann auch irgendwo hin streamen als Source-Client?
Das weiß ich im Detail nicht. Okay. Darüber haben wir nicht geredet, habe ich jetzt auf die Webseite nicht genau geschaut, mir hat eher die Audioqualität interessiert. Als Podcast interessiert mich diese Sache sehr. Und sie haben es verglichen, ich habe nichts gehört von dem, was er gleich aufgenommen hat, weil er nichts mit hatte an Mikro oder an Kopfhörer oder sowas. Aber ich habe mir die Webseite dann angeschaut und da haben sie Audiobeispiele im Vergleich zu einem iPhone, wie viel besser da die Audioqualität
ist. Ja, aber das geht ja auch immer um das Rundherum. Ne? Hm.
Ja, aber sie haben eben das Idente aufgenommen mit beiden, sodass man wirklich einen Vergleich hatte. Nicht? Okay. Also die gleiche Sache aufgenommen. Und da kriegt man dann schon ein bisschen gespürt, trotzdem wäre es natürlich interessant und spannend in ein bisschen schwierigeren Setting. Und ich habe da ein bisschen Idee, wie man die vielleicht ein bisschen challengen könnte. Vielleicht spielen sie mit, wenn wir sehen.
Mhm. Mhm. Ja, aber prinzipiell eine lustige Idee eigentlich.
Ja, und der Typ hat auch recht nett gewirkt und so. Preislich ist es auch ein bisschen, also es geht los bei $500.
Okay.
Also da glaube ich, werden sie sich ein bisschen was überlegen müssen.
Ja.
Mhm. Aber ja.
Mhm.
Es ist halt viel mehr Convenience. Es ist auch nicht gedacht, dass du noch irgendwelche zusätzlichen anderen Mikrofone da ansteckst.
Schon klar,
sondern es ist halt wirklich nur dieses Ding hin drauf drücken. Nicht? Also es wäre eine super niedrige Schwelle für Leute, die sich mit Technik nicht auseinandersetzen.
Das stimmt.
wollen, aber es ist die Frage, inwieweit kommt man drum rum, sich doch mit den ganzen Sachen auseinanderzusetzen, mit denen wir uns doch auseinandergesetzt haben, weil es ist ja nicht nur reinreden ins
Mikro. Ja, nein, eh,
absolut. Sondern es ist halt doch auch das Thema, braucht man jetzt Audio-Nachbearbeitung, welche Art und Weise.
Ja.
Was ich ganz spannend gefunden habe, weil er erzählt hat, wer bist du so, was machst du so, sagt er, naja, er ist der Entwickler von der App. Und also von der iPhone-App und Android-App. Er war, glaube ich, der von der Android-App. Und woran sie jetzt arbeiten ist, mit mehreren von diesen Dingern aufzunehmen und diese Sachen dann zu synchronisieren. Und das wird es dann schon wieder spannend.
Also das, ja, aber dass dann jeder so ein Ding vor sich stehen hat.
Genau. Ganz genau. Nicht bei Musikern wird es dann wieder auch wieder interessanter. Sagen, dann habt ihr dann nicht Probleme, dann die Signale zu synken.
Ja, genau.
Ja, das werden sie mit Timecode machen und so weiter. Okay. Und da arbeiten sie eben gerade daran. Also das haben sie noch nicht in der Form, aber das ist in Arbeit.
Okay.
Und das finde ich dann auch wieder ein bisschen spannender, wenn sie in die Richtung was tut. Weil da gibt's.
Aber trotzdem müssen die dann alle in einem Raum sein, oder?
Nicht notwendigerweise.
Also nein, über die App können sich die synchronisieren. Ja, okay.
Ja. Wenn das ein Timecode ist und wenn das ausreichend genau ist, die Uhr, dann müssen die von den anderen an und für sich nichts wissen.
Ja, stimmt.
Und du kannst da Uhr synchronisieren übers Netzwerk auch und auf die Art und Weise kommst sicher unter die Hundertstel Sekunde drunter.
Oh, schwierig. Trotzdem wäre es dann wichtig, dass ich die anderen auch wieder hören.
Ne? Eben, ja. Das denke ich mir gerade bei Musikern als Riesenproblem. Absolut. Das ist ein netter Gedanke, wenn du in New York mit jemandem aus Wien jammen kannst. Ja.
Aber du musst ja hören, was der gerade spielt. Ne?
Aber das wird einfach nichts.
Ja.
Das schafft allein die Latenz nicht.
Naja, wirklich. Mal schauen, vielleicht kommt ja was raus dabei.
Ja, witzig wäre es mal, so ein Ding da stehen zu haben und das mal zu testen damit.
Ja. Einladen.
Ja.
Nein, absolut. Grad,
also sie sind sehr offen, sie haben mich eingeladen, dorthin zu kommen.
Ja.
Ich werde sicher mal mit ihnen reden und wir schauen. Ja, aber ich finde es schön, halt nicht eine österreichische Firma, die sich was traut, die was tut.
Absolut, absolut.
Ja. Schauen wir, was das wird.
Ja. Cool. Sehr cool. Gut. Ich habe nichts mehr.
Das letzte Pitch, nachdem ja heute so viel über Geld geredet worden ist. Ne? Du hast ja über die
Sachen. Ich habe über Geld gesprochen.
Also, wie du investiert hast, die 70
Dollar. Gut, ja, okay,
es ist so viel um Projekte und Zahlen heute gegangen.
Mhm.
Ich habe jetzt fast die erste 500.000 geschafft.
Ah, ja, das stimmt. Da steht es, Panoptikum hat was?
In warte, Euros. Steht?
Nein.
Über 460.000 Episoden.
Sind
und da über 8.800 Podcasts.
Genau, also da tut sich was.
Also ich gratuliere dir jetzt schon mal, aber bei 500 dann richtig. Also 500.000.
Ja. Und hauptsächlich, was jetzt in letzter Zeit reingekommen ist, sind Naturwissenschaft und Geschichte-Podcasts.
Also nicht mehr irgendwas mit Sprachen, oder?
Nein, das die Sprachenfirma ist abgehakt.
Danke.
Das sind nur so um die 1.000 und dann sind 2.500 etwa Naturwissenschaften und Podcasts und 4.000 Podcasts fast von Geschichte, vom Geschichte-Bereich reingekommen.
Cool.
Okay. Also daher, da hat sich einiges getan in letzter Zeit.
Cool. Und du krast immer noch iTunes ab, oder was?
Das habe ich auch mal gemacht, ja.
Ach so.
Gibt es noch genug Potenzial?
Okay, du hast nur abgegrast, was gibt's, aber die Podcasts selber noch nicht abgegrast, sage ich jetzt einmal.
Das ist ja auch 500.000.
Ja.
Okay. Aber da kommt schon noch einiges dazu dann in nächster Zeit.
Sehr cool. Und die Suche ist immer noch so schnell, wie sie mal war.
Jupp. Cool. Und jetzt auch besser in der Gewichtung.
Okay.
Also zum Beispiel wären Kategorien vor Personen, vor Podcasts, vor Episoden gerät.
Okay. Okay. Mhm.
Das klingt sinnvoll.
Ja, das ist sehr. Ja.
Sehr schön.
Cool. Ja. Na gut. Ich würde sagen, wir machen Schluss und es gibt heute wieder eine nette Nummer. Weil ich habe es endlich geschafft.
Du hast deine Nummer selbst geschrieben?
Nein, das nicht, aber
wir jammen jetzt noch live.
Genau. Jeder zückt seine Ocarina. ich habe es endlich geschafft, dass ich wieder Sachen zuspielen kann, außer Intro und Outro.
Mhm.
Wie auch immer, vielen Dank, dass ihr da wart.
Sehr gerne.
Vielen Dank an die Hörer. Ich spiele jetzt das Outro und danach spiele ich die nette Nummer und dann.
Genau, und noch einmal zur Erinnerung: Amazon Wishlist.
Ja, genau. Ja. Ich werde sie jetzt auch verlinken in den Shownotes. Mhm.
Sehr gut.
Also nicht jetzt, aber dann.
Ja. Später, nach der Nummer.
Genau, nach, ja, quasi, mehr oder weniger. Gut, das heißt, ich mute euch jetzt und spiele das Outro.